Herzlich willkommen zur neuen Episode von Wortgeschehen, dem Podcast der Lebensartschule der Vineyard Speyer. Ich bin der Martin und es ist gerade Urlaubszeit, aber ich habe trotzdem beschlossen, einen kurzen Input zu machen. Wir haben ja, oder ich habe letztes Mal ja angefangen mit 1. Korinther 12 und ich werde heute über einen der wahrscheinlich bekanntesten Texte des Neuen Testamentes sprechen und das ist 1. Korinther 13. Dieses Kapitel ist direkt nach dem, was wir letztes Mal angeschaut haben und letztes Mal ging es um die Geistwirkungen und wir haben uns angeschaut, was das bedeutet, was Paulus damit meint, nämlich, dass der Heilige Geist uns als Christen, als Jesus-Nachfolger ausrüstet mit verschiedenen Fähigkeiten und Gaben und Dinge, die er eben in uns wirkt, durch uns. Und ohne ihn können wir das nicht tun, aber mit ihm ist uns das möglich. Und in diesem Zusammenhang spricht Paulus dann auch darüber, dass die Gemeinde eben wie ein Leib ein Zusammenkommen von verschiedenen Gliedern ist, die zusammen ein ganzes und ein funktionierendes System oder ein Leibsystem ist zu pragmatisch wahrscheinlich, einen Organismus bilden. Und er endet dieses Kapitel 12 mit dem Vers, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Aber ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönerndes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzen, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeile und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht auch nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehörte. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie ein Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt. Ich habe ganz bewusst noch den ersten Vers von Kapitel 14 mitgelesen, um deutlich zu machen, dass das Kapitel 13 nicht irgendwie ein gesondertes Kapitel ist, irgendein Einschub, sondern ganz konkret in dem Zusammenhang steht, den Paulus in Kapitel 12 angefangen hat. Um was geht's in Kapitel 13? Dieser Text wird oft an Hochzeiten vorgelesen. Und ja, natürlich kann man das schon auch machen und sehen, weil es geht um die Liebe und eine Ehe sollte von Liebe geprägt sein. Deswegen kann man das schon natürlich näher anschauen. Aber der Zusammenhang, in dem Paulus diesen Text sagt, ist nicht Ehe, sondern ja, von was eigentlich? Wir fangen mal von vorne an. Paulus hat gerade im Kapitel 12 über die verschiedenen Geisteswirkungen gesprochen. Und jetzt nimmt er diese oder Teile davon auf, um deutlich zu machen. Also, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel reden könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nur eine klingende Schelle, also nichts wirklich Tolles und nichts, was wirklich etwas hervorbringt. Wenn ich Prophetien hätte und alle Geheimnisse wüsste, aber keine Liebe hätte, dann wäre es nichts. Und wenn ich Glauben hätte, der Berge versetzt, aber ohne Liebe, dann ist das nichts wert. Also was macht er? Und dann, ich gehe gleich noch weiter, und da geht er weg von den Geisteswirkungen hin zu einem asketischen Leben und zu einem Leben, was sich selber hingibt. Also wenn ich meine Gabe und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, also wenn ich mein Leben hingeben würde, aber keine Liebe hätte, dann ist es nichts nütze. Was macht Paulus hier? Paulus macht deutlich, dass das Streben nach Gaben, nach Geisteswirkungen und auch fromme Übungen nichts wert sind, wenn die Liebe nicht dabei ist. Er macht also deutlich, dass die Liebe das Entscheidende an allem ist. Jetzt geht es bei den Korinthern offensichtlich in der Gemeinde drunter und drüber. Wenn ihr den ganzen Brief anschaut, dann spürt ihr oder seht ihr, dass die wirklich ein Problem haben in der zwischenmenschlichen Beziehung zueinander, in dem Umgang miteinander. Da gibt es ganz verschiedene Themen, die ich jetzt nicht anspreche, aber da ist ziemlich viel Unruhe und Lieblosigkeit und Ablehnung und Richten und so weiter und so fort. Und deswegen sagt Paulus, selbst wenn ihr alle Gaben hättet und im ersten Kapitel begrüßt er sie auch und sagt, ich weiß, dass ihr von allem ganz viel habt an Geistwirkungen und so weiter, dass alles da ist. Aber er sagt, das ist alles nichts wert, wenn ihr die Liebe nicht habt. Also, hier geht es viel mehr um die Gemeinde als um Ehe. In Kapitel 12 am Ende, habe ich gerade gesagt, geht es um den Leib und die einzelnen Glieder. Und da macht er schon deutlich, dass das eine Glied nicht sagen kann, ich brauche dich nicht und ich bin besser wie du, sondern dass es eben um ein gemeinsames Wirken geht, um einen gemeinsamen Organismus, der zusammenhält, zusammengehört. Und jeder Einzelne ist ein wichtiges Teil davon. Und was hält diesen Leib, diese Gemeinde zusammen? Das ist eben die Liebe. Jetzt beschreibt Paulus, wie diese Liebe aussieht. Ich habe es gerade gelesen. Die Liebe ist langmütig, gütig, sie beneidet nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Das sind alles Themen, die in Korinth ein Problem sind offensichtlich. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Alles Themen, die im Korintherbrief vorkommen, weil die ziehen sich gegenseitig vor Gericht, dann ist Unzucht da, die einen erheben sich über die anderen, nehmen keine Rücksicht und so weiter. Und dann geht es weiter mit am Ende Vers 7, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und spätestens jetzt, wenn man das anschaut, merkt man, hoppla, hier geht es aber nicht einfach nur um eine Sympathie, hier geht es nicht einfach nur um, naja, wir halten zusammen und wir sind gute Freunde, sondern hier geht es um einen Anspruch, der kaum zu erfüllen ist, wenn man ihn ernst nimmt. Alles zu erdulden, alles zu ertragen, alles zu glauben, ohne Einschränkung zu vertrauen, alles zu hoffen, ohne Einschränkung, das ist schon ein hohes Maß. Und wahrscheinlich kennt ihr das, natürlich geht es hier nicht um menschliche Liebe, hier geht es um die Agape, die Liebe, die Gott zugesprochen wird. Und es geht um eine Liebe, die eben mehr ist, wie einfach nur Sympathie und Gefühl. Es gibt im Griechischen drei Worte, die Liebe beschreiben. Das ist einmal eben diese Agape. Dann gibt es die Philia, das ist die Freundschaft, die brüderliche Liebe oder die Liebe zwischen Freunden. Und es gibt den Eros, das ist dann die sexuelle Liebe. Und in der Bibel gibt es die Philia an einigen Stellen, aber sehr wenigen Stellen. Und die Agape ist eigentlich die Liebe, über die es ständig geht. Das macht schon deutlich, es geht um die Liebe, die Gott uns entgegenbringt und die wir Gott entgegenbringen. Und es wird deutlich, dass Paulus hier eben nicht von der Philia spricht, von der freundschaftlichen Liebe, die in der Gemeinde herrschen soll, sondern es geht um die Liebe, die Gott uns schenkt und die Gott im Mittelpunkt stellt und die letztendlich, wenn man es genau anschaut, eigentlich nur von Gott möglich ist und nur mit Gottes Hilfe uns befähigt. Mir fallen bei diesen Versen andere Geschichten ein oder andere Verse ein, wie Jesus zum Beispiel in der Bergpredigt darüber spricht, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Wir hoffen alles, wir erdulden alles, wir ertragen alles. Das ist letztendlich zugespitzt die Feindesliebe. Ich liebe Menschen oder ich liebe jemanden, der mir Böses will. Und nicht nur Böses will, der mir Böses tut. Ich bringe ihm Liebe entgegen. Ich ertrage alles, ich hoffe alles. Das ist unfassbar, das ist unerträglich eigentlich. Aber das ist der Anspruch, den Jesus in der Bergpredigt erwähnt. Das ist das, was Paulus hier sagt. Das ist die Liebe, die uns prägen soll im Umgang miteinander, eben nicht nur in der Gemeinde, sagt offensichtlich Jesus, sondern auch außerhalb der Gemeinde. Es sollte ein Lebensstil sein, jedem Menschen gegenüber. Das ist der Anspruch, der hier gesetzt wird. Anderes Thema, wo Jesus diese Liebe erwähnt, ist in Johannes 15, wo er sagt, größere Liebe kann niemand haben, als sein Leben zu geben für seine Freunde. Und das ist natürlich aus dem Munde Jesu klar, dass er sagt, ich habe diese Liebe für euch und ich lasse mein Leben für euch. Aber auch da sagt er letztendlich, dass die Gemeinde daran erkannt wird, dass die Liebe zwischen ihnen herrscht. Man wird die Gemeinde erkennen an der Liebe zwischen den einzelnen Mitgliedern. Und Paulus greift das auf. Paulus geht aber noch einen Schritt weiter. Er macht deutlich ab Vers 8, dass die Gaben, über die er gerade gesprochen hat, und die Geistwirkungen offensichtlich zeitlich begrenzt sind. Weil er sagt, Weissagungen, Prophezeiungen, die werden weggetan werden. Sprachen, Zungenrede wird weggetan werden. Erkenntnis, Worte der Erkenntnis wird weggetan werden. Die Liebe aber bleibt. Und dann macht er deutlich, dass wir das, was wir heute erleben, und er ist immer noch im Gedankengang von den Geisteswirkungen, das, was wir heute erkennen, das ist nur Stückwerk, nur vorübergehend, das ist nicht die Vollkommenheit. Das heißt, alles, was der Geist wirkt in uns und durch uns und was wir als geistliche Gaben wahrnehmen und auch was wir erleben in unserem geistlichen Leben mit Prophetie, Zungenrede, Heilung und so weiter, das ist letztendlich alles nur Stückwerk im Gegensatz zu dem Vollkommenen. Ich finde, das ist ein interessanter Aspekt, den man sich da mal vor Augen führen sollte. Alles, was wir erstreben in Gemeinden an Übernatürlichkeit und alles, was wir erreichen können an Übernatürlichkeit, bleibt letztendlich Stückwerk und ist nicht das Vollkommene. Wir sind nicht so weit, dass der Himmel auf Erden kommt. Wir wollen zwar, dass der Himmel auf Erden kommt, aber wir werden es nur stückweise erreichen. Das Vollkommene wird irgendwann mal kommen und dann wird unser Wirken, unser Stückwerk letztendlich weggetan werden. Und er vergleicht es mit dem Unmündigsein. Er sagt, er war mal unmündig, er hat mal wenig Ahnung gehabt und er hat wie ein Unmündiger geredet und gedacht, also wie ein Kind, was halt nicht so viel Erkenntnis hat und es redet entsprechend. Und dann wurde er ein Mann und dann hat er wie ein Mann geurteilt und gedacht. Das ist das Bild. Wir sind im Moment in Bezug auf das Übernatürliche, Unmündige, wie Kinder, die eigentlich wenig verstehen und mit dem umgehen, was sie halt so haben und sehr naiv damit umgehen, weil wir keine Ahnung haben, wie das Wahre aussieht. Das ist nicht schlimm. Paulus will hier nur deutlich machen, dass das ganze Streben nach dem Übernatürlichen, nach den Gaben und nach den Geisteswirkungen sehr gut ist. Und er sagt ja auch, wir sollen es tun. Aber in Bezug auf das, was wirklich Gott ausmacht und den Himmel ausmacht, ist es nur Stückwerk, ist es nur verschwommen, weil irgendwann werden wir von Angesicht zu Angesicht sehen. Und dann brauchen wir übrigens keine Gaben mehr und keine Geistwirkungen, weil wir dann eben direkt im Angesicht Gottes stehen. Jetzt, wo wir noch nicht im Angesicht zu Angesicht vor Gott stehen, brauchen wir diese Geisteswirkungen für uns und auch für unser Umfeld. Und er endet damit, dass er sagt, dann werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Und ich glaube, dass es hier um einen hebräischen Begriff geht und nicht um einen griechischen in Bezug auf erkennen. Er sagt, dann werde ich erkennen, und im Hebräischen, das ja da bedeutet, tiefe Beziehung zu haben und erleben und erfahren. Und nicht nur gedanklich, sondern eben spürbar erleben und erfahren. Und er sagt, dann werde ich das wahre Erleben, spüren, erfahren, so wie ich von Gott erkannt bin, erlebt, also in die Beziehung gezogen wurde, so wie Gott mich schon wahrnimmt und spürt und ernst nimmt. Und deswegen sagt er, jetzt für uns bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Die größte aber ist die Liebe. Das heißt, Glaube, Hoffnung und Liebe, das sind die wichtigsten Elemente, die wir brauchen, solange wir noch auf dieser Erde sind. Wir brauchen Glaube, wir brauchen festes Vertrauen auf das, wer Gott ist und wie Gott ist. Wir brauchen Hoffnung, also ein Warten auf die Erfüllung von Dingen. Hoffnung, warum brauchen wir Hoffnung? Weil eben nicht alles sich immer sofort erfüllt, was wir uns vorstellen können, was Gott vielleicht auch verheißen hat oder was wir uns wünschen. Wir brauchen die Fähigkeit, an Gott festzuhalten, auch dann, wenn wir die Erfüllung von Dingen, Verheißungen und Wünschen nicht erleben oder noch nicht erleben. Hoffnung, die festhält daran, dass Gott etwas zugesagt hat, es aber noch nicht da ist. Und wir brauchen die Liebe, die uns Gott schenkt, um miteinander hier in dieser Welt zu leben, um Gott zu lieben, um geliebt zu werden und um eben einen Unterschied zu machen in unserer Gesellschaft, in unserem sozialen Umfeld. Ich finde, dieses Kapitel ist eben viel, viel mehr wie ein Text für eine Ehe, für eine Hochzeit, weil es viel mehr Tiefe hat im Leben eines Christen und im Umgang auch mit dem Übernatürlichen, weil das ist letztendlich der Ursprung des Textes. Wenn wir nur nach Gaben und nach Geisteswirkungen streben und wollen, dass Menschen geheilt werden, dass wir die besten Prophetien bekommen, dass wir Zungenrede haben, dass wir Worte der Weisheit und der Erkenntnis haben, dass wir starken Glauben haben und was auch immer, wenn das unser Streben ist, dann haben wir was verpasst, weil die Liebe sucht nicht das ihre. Die Liebe bläht sich nicht auf. Das heißt, wir brauchen diese Geistwirkungen nicht, damit wir gut dastehen, damit wir eine Berufung haben und einen Auftrag haben, damit wir einen Platz finden in der Gemeinde, damit wir einen besonderen Platz finden am Leib Christi, damit die Menschen sehen, wie toll wir sind. Dafür brauchen wir das nicht, weil dann haben wir keine Liebe und dann ist es nichts wert. Wir brauchen die Liebe zuerst füreinander. Und dann kann Gott uns ausrüsten mit seinen Kraftwirkungen und Geisteswirkungen, weil dann werden wir sie gut einsetzen und werden damit Gutes hervorbringen in der Gemeinde und in der Welt, im Umfeld, wo wir wohnen und wo wir leben. Und deswegen sollten wir nach der Liebe streben. Und wie strebe ich nach der Liebe? Indem ich erkenne, dass Gott mich zuerst geliebt hat. Er hat mich angenommen, obwohl ich es nicht verdient habe. Er hat mir Vergebung gegeben, er ist mir entgegengekommen, hat mich angenommen, so wie ich bin. Und ich muss mich nicht verbiegen, ich muss mich nicht verändern, damit er mich liebt, sondern ich darf so kommen, wie ich bin und darf mich dann verändern, weil ich geliebt bin. Und das ist, glaube ich, das Zentrum von diesem Kapitel. Und wie gesagt, ich habe euch weitergelesen, Paulus sagt, strebt nach dieser Liebe mehr als nach den Gaben. Und wenn ihr diese Liebe habt, dann könnt ihr schauen, dass ihr nach Geisteswirken in eurem Leben euch ausstreckt. Soweit mal meine Gedanken zu diesem bekannten Kapitel. Ich hoffe, ich habe euch angeregt, da auch nochmal tiefer reinzugehen. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Sommerzeit. Bis zum nächsten Mal, euer Martin.